Ich lebe in dem Gefühl, dass meine Karriere in 2 Tagen vorbei ist. Das ist jetzt hier mein Höhepunkt hier. Ne? Das ist jetzt hier.
Das letzte Interview.
Das ist das letzte Interview und dann ist das einfach vorbei.
Ja. Ich liebe den Schnitt jetzt schon. Oh mein Gott, danke, Maxi.
Hier ist einer der heißesten Newcomer im Comedy-Business. Ein junger Mann, der bei uns schon häufiger zu Gast war. Bitte begrüßen Sie Maxi Stettenbauer.
Maxi, bist du einer von diesen Menschen, der glaubt, er macht manchmal zu wenig?
Ob ich zu wenig mache? Ja, doch schon. Also ich fühle mich schon so eigentlich, ich fühle mich schon wie ein Underperformer eigentlich. So, also hab nie das Gefühl, es reicht jetzt oder es ist genug, schon ja.
Okay, dann erinnere ich dich kurz, was alles passiert ist bei dir in den letzten Jahren, damit auch die Zuschauer und Zuhörer natürlich innen wissen, wer sitzt hier eigentlich, falls sie dich nicht kennen sollten. Manchmal passiert das, ja. Hör mal, du bist Moderator, hast bei Giga angefangen, das kennen wahrscheinlich noch einige, also ich kenne es zumindest noch. Dann Stand-Up-Comedian, hast noch die goldenen Zeiten abgekriegt, wo man bei TV Total unter anderem noch auftreten konnte. Und das, ich meine, wie oft warst du da?
Ja, schon so ein paar Mal.
Schon ein paar Mal.
Ja, 2-3 Mal, ja.
Dann Schauspieler. Ich habe mich mega gefreut, als ich dich bei Jerks gesehen habe.
Ja, das war auch eine irritierende Erfahrung.
Ich fand's cool. Als Außenstehender habe ich es gefeiert. Aber da kommen wir gleich noch drauf zurück. Okay, ich sehe, da ist eine Geschichte.
Ja.
Ich würde dich voll ungern Gamer nennen, aus folgendem Grund.
Okay.
Ich möchte, dass du auch ein Hobby hast, weil du siehst, ich will darauf hinaus, du machst schon ziemlich viel und bald können wir dich auch Autor nennen, denn dein Buch kommt bald raus.
Ja.
So. Würdest du jetzt immer noch sagen, dass du zu wenig machst?
Ja.
Okay.
Ja.
Was würdest du besser machen oder mehr machen wollen?
Was würde ich mehr machen wollen? Also, das ist total witzig. Ich hätte gern höheren Output. Ja, also ich habe immer konstant das Gefühl, ich habe zu wenig Material. Ne? Also zu wenig Stand-Up-Material. Mhm. Ich habe zu wenig zu erzählen. Mhm. Ja. Und also jetzt zum Beispiel habe ich... Ich habe jetzt mein letztes Programm Next Level für den WDR aufgezeichnet und habe ein total schlechtes Gewissen, dass das neue Programm nicht schon komplett fertig ist. Ja? Und ich bin da manchmal in meinen komplett erfundenen Ansprüchen ein bisschen verfangen. Ja.
Und merkst du das dann selber oder muss dich auch jemand Außenstehendes manchmal darauf hinweisen?
Ja, nee, genauso wie du es sagst. Also wenn du mir das so sagst, und ich, wenn du das, was du mir gerade sagst, ich das mit meiner Innenwelt abgleiche, würde ich eine Diagnose bei mir vermuten.
Ja. Und das war ja noch nicht mal alles. Das ist ja der größere Witz daran. Wolltest du denn schon immer auf die großen Bühnen dieser Welt? Oder was wollte der kleine Maxi werden?
Verstanden werden. Das ist so das Ding. Also ich hatte immer so das Gefühl, auf der Bühne muss ich mich nicht so erklären. So, auf der Bühne gehe ich dann hoch und werde dann einfach und habe dann das Gefühl, ich kann dann da einfach so das machen und dann wird das angenommen und dann wird das akzeptiert und ich habe eigentlich auch auf der ich habe für mich das Gefühl, auf der Bühne bin ich wesentlich echter als so jetzt so hier, ja.
Und gibt es da eine Trennung für dich? Bühnen-Maxi, privater Maxi?
Vielleicht, aber die ist für mich nicht klar wahrnehmbar. Ich merke aber zum Beispiel, dass ich vor Auftritten Herzrasen kriege und so, aber sobald ich dann auf der Bühne bin, ist es so, als ob ich einkaufen gehen würde. Also es ist für mich wirklich was Alltägliches so.
Ist eh so ein krasses Thema bei dir, denn also ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber du bist, leidest unter Panikattacken.
Ja.
Und das ist ja wahrscheinlich der Horror für jeden Menschen, der auf die Bühne...
Albtraum.
Ja.
Gestern erst wieder. Ich war gestern bei einer... Fernsehaufzeichnung bei Dieter Nuhr zu Gast und vorm Auftritt wurde es ganz, ganz schlimm. Also ich bin dann vorm Monitor und sehe Dieter Nuhr, wie er mich ansagt und ich kriege dann mit, wie mein Herz so schnell rast und ich muss mich dann echt zusammenreißen, dass ich nicht gegenchecke, dass ich irgendwie Puls messe oder irgendwie so, sondern dass ich jetzt sage, Maxi, jetzt ist es zu spät.
Yeah.
Und ich muss das dann richtig, richtig locker nehmen, dass ich dann da rausgehe und den Auftritt mache, ja.
Wenn, also du hast jetzt schon ein bisschen angedeutet, wie so eine Panikattacke abläuft. Vielleicht kannst du es nochmal für jemanden, der gar keine Ahnung hat, ein bisschen besser beschreiben?
Todesangst. Very simple. Ja. Du hast einfach Angst zu sterben. Mhm. Ja? Aus dem Nix. Und du kannst auch nicht genau sagen, woher das jetzt kommt oder was das ist oder warum das jetzt gerade da ist. Oft ist das ganz oft so. Du hast irgendwie solche Leute, die unter Panikattacken leiden. Das ist dann häufig so, dass die auch sehr in sich gekehrt sind und oft abscannen, wie ihr Körper gerade ist. Und jede Körperempfindung, was ist das? Was könnte das sein? Du hast irgendwie so ein Ziehen in, keine Ahnung, irgendwie in der Achselhöhle und denkst so, oh, das ist ein Tumor oder irgendwie so. Mhm. Ja, du hinterfragst ständig, du analysierst, du scannst dich selber die ganze Zeit. Und dann ist man da sehr, und dieses Selbstscannen ist auch ein Depressionssymptom, dass man sehr mit sich beschäftigt ist und so weiter. Mhm. Und du hast dann irgendwie so ein Empfinden, ja, und du übersteigerst das dann, ja, du denkst dann irgendwie, es ist was im Argen, weil das irgendwie was ist, was du noch nicht kennst, und der Kopf übersteigert das dann und dann wird da eine Angst raus und dann kommt Panik und die Panik lässt dein Herz schneller schlagen, dir fällt auf, dass dein Herz schneller schlägt, du denkst, irgendwas ist mit dem Körper und dann bist du eben da in dieser Schleife da drin, so, ja.
Seit wann hast du diese Panikattacken?
10 Jahre, mhm. würde ich jetzt sagen.
Hast du am Anfang sofort gecheckt, das ist eine Panikattacke?
Nee.
Hat das erstmal gebraucht oder?
Ja, also das war am Anfang, habe ich irgendwie gedacht, so ich habe irgendwo was Schlimmes, was Unentdecktes, mhm. so, ne? Und dann war ich da zigmal beim Arzt, bin auch heute noch beim Arzt und lass das alles durchchecken und so. Und mein Arzt sagt immer das Gleiche: Du Max, wir können das alles nochmal machen, wir können nochmal die große Rundfahrt machen, können uns alles angucken, so, aber da ist halt nichts. Und das ist dann das Ding. Ich denke dann halt immer so, ja, der guckt nicht genau oder so.
Ne? Oder alle Ärzte sagen immer psychosomatisch nehmen sich nicht mehr die Zeit oder so. Ja, die Ängste kenne ich, ja. Mhm.
Und dann ist man da halt einfach, dann ist man da drin, ja.
Du hast gerade auch schon die Depression erwähnt, die da mitschwingt. Wann hast du gemerkt, dass du depressiv bist oder warst? Da kommen wir gleich noch drauf zurück, wie der Stand jetzt ist.
Wann habe ich das gemerkt? Also erst wirklich als ein Therapeut, das einfach mal so aufgedröselt hat für mich. Mhm. Ja, ne? Also es war mehr so, das Ding ist, vorher bist du drin. Mhm. Vorher bist du im Film und denkst so, ich fühle mich scheiße, weil es halt so schwer ist. Und ich fühle mich so schlecht, weil ich halt nicht genug mache, weil es nicht reicht, weil es nicht in Ordnung ist. Und wenn du dann erstmal diese Draufsicht bekommst, der dann einfach sagt so, nee, das ist kein Feedback von deinen Umständen, sondern das ist eine Krankheit. Das war wirklich, das allein, das hat schon super viel geholfen eigentlich.
Das nimmt einem super die Last auch ab.
Oh ja, wo man denkt so, boah krass, ich muss hier meine Befindlichkeit jetzt nicht reparieren. Ich kann einfach sagen, ja klar, ich habe eine Krankheit.
Und es ist nicht mein Charakter.
Ja.
Weil wenn du es lange genug hast, du kannst ja eine Depression super in deinen Alltag integrieren, dass auch niemand merkt, dass du irgendwelche Probleme hast. Ja. Gerade du als Comedian, das wäre jetzt meine Frage, hat man nicht Angst, nicht ernst genommen zu werden oder beweisen zu müssen, hey, ich bin krank, weil es glaubt dir sonst keiner, weil du so eine lustige Bühnenperson bist.
Ja.
Wahrscheinlich privat auch.
Also erstmal. Also klar, das gibt es manchmal so Gefühle, aber was einem da hilft, oh, Leute, die sagen, du bist doch privat bestimmt auch lustig, die meinen das ja nicht böse, das ist ja einfach Unwissenheit oder so, sondern es ist halt, bei mir war das schon immer so, also mein großes Geschenk ist, dass man nicht sieht, wenn ich nervös bin oder dass man mir nicht anmerkt, wenn ich irgendwie...
Aber du sagst gerade, das ist ein Geschenk.
Ja.
Und ich behaupte, es kann auch echt schwierig werden.
Weil bevor ich darüber gesprochen habe, dass ich irgendwie krank bin, so, dass der du doch nicht, also das sehe ich doch überhaupt nicht. Mhm. Du stehst doch locker auf der Bühne und so. Und hätte Thorsten Sträter mich nicht angesprochen auf die Krankheit, ja, in seiner Sendung, ich hätte das von mir aus, hätte ich das nicht, nicht veröffentlicht. So. Sträter hat mich in der Sendung einfach drauf angesprochen.
Ach krass.
Und dann war das auf einmal Thema. Ja, und dann habe ich angefangen, Texte drüber zu schreiben und so. Und so ging das dann los, ja.
Ach, und die Entscheidung, auch ein Buch darüber zu schreiben, wie ist die gefallen?
Ich habe Texte geschrieben, die ich auf Facebook veröffentlicht habe, so als die Corona-Pandemie losging, wo ich einfach so Mental Health-Sachen gepostet habe für Leute, so ganz simple Sachen wie einfach mal in die Sonne sich stellen. Mhm. So, wirklich echt sehr basic Sachen, die man halt machen kann, wenn man nicht viel Kohle hat, wenn so, ne, einfach so Self-Care-Geschichten, ganz normale. Und das war einfach für mich ein Herzensanliegen. Und ich war völlig überrascht, was für ein Feedback das bekommen hat, so, also wie das abgegangen ist. Und dann habe ich halt auch Feedback von Leuten aus der Branche bekommen, die gesagt haben, es ist gut geschrieben, kann man gut lesen. Und dann ist ein Verlag auf mich zugekommen. Und dann habe ich das einfach, dachte ich mir, okay, gut.
Und da waren auch keine Ängste oder Zweifel?
Nur laufend. Also ich hab mit meinem Manager, zum Tobi, habe ich gesagt, Tobi, pass auf, wir machen jetzt dieses Buch, aber irgendwann wirst du von mir eine WhatsApp kriegen, so um 2:30 in der Nacht, wo ich dir sage, dass das alles ein Riesenfehler ist und dass es kompletter Quatsch ist. Ignorier das einfach, ja.
Ignorier das einfach. Aber du kennst dich schon mal sehr gut.
Das ist so wichtig, ja. Ja, ja.
Krass, aber der Moment, kam die SMS mal? Hast du sie geschrieben?
Ich glaube, ja. Ich glaube, einmal hin und wieder habe ich so Momente, wo ich komplette Verzweiflung äußere, ja.
Und die Verzweiflung, was hat sich dahinter versteckt? Was für eine Angst?
Also ich für mich, ich lebe in dem Gefühl, dass meine Karriere in 2 Tagen vorbei ist. Also, dass das jetzt einfach vorbei ist. Das ist jetzt hier mein Höhepunkt hier. Ne? Das ist jetzt
das letzte Interview.
Das ist das letzte Interview und dann ist das einfach vorbei. Ja?
Ich liebe den Schnitt jetzt schon. Oh mein Gott, danke, Maxi.
Das ist, also ich lebe wirklich konstant in diesem Gefühl, boah, der Abgrund wartet und ich stemme mich mit aller Macht dagegen, dass ich nicht runterfall. Ja? So fühlt sich das dann an, ja.
Und als Hobbypsychologin, Ausbildung in der Küche natürlich gemacht.
Erzähl mir mehr.
Ja, yes. Würde ich jetzt mal behaupten. Glaubst du, das hängt auch ein bisschen, ne, ich mache keine Diagnose, um Gottes Willen, das war jetzt nur ein Scherz, aber glaubst du, das hängt dann auch ein bisschen mit der Depression dann zusammen, dieser Druck, den du dir scheinbar machst, dass das vielleicht dann auch erschöpfend sein kann?
Laufend, klar. Also mein Lebensgefühl ist erschöpft. Also das ist wirklich, ich bin einfach erschöpft. Ich bin einfach immer kaputt, bin immer erledigt. Und das Ding, ich habe bewusst, deswegen sage ich Lebensgefühl, weil dir fällt es nicht selber auf. Dein Lebensgefühl fühlt sich für dich so normal an, dass dir nicht auffällt, dass du eigentlich gerade nicht wirklich base bist. Du bist nicht wirklich so in deiner Mitte. Und jetzt fällt mir auf, boah, ich bin gerade im alten Modus. Ich bin gerade nicht so richtig bei mir. Und das ist es ja, dieses Auffallen und dann merken so, boah, ich glaube, ich muss jetzt weniger machen. Ich muss Gang runterschalten. So. Und
das dann auch zu machen, ne? Das ist auch nochmal ganz schön schwierig. Kriegst du es hin?
Für mich ist das oft, ich merke oft so, dass ich vom Außen gar nicht so überfordert bin. Ich bin oft einfach von mir überfordert. Ja, ich bin oft einfach so von meinen Empfindungen und von meinen Wahrnehmungen einfach komplett Overkill und überdenke auch alles und so und muss immer alles einsortieren und so. Und da bin ich dann zu schnell. Mhm. Ja? Das heißt, wenn ich mich irgendwo fokussieren kann, dann bin ich eigentlich, dann kriege ich das eigentlich auch immer ganz gut hin. Deswegen mag ich auftreten so gern, weil man hat dann keine Chance, als sich zu fokussieren. Du musst dann wirklich alles vergessen und nur auf die Bühne gehen.
Ja. Glaubst du denn, also ich habe zumindest das Gefühl, dass das Thema Depression immer mehr öffentlich besprochen wird. Dein Buch wird dazu beitragen, definitiv. Glaubst du, es ist was Gutes oder hat das auch Nachteile, dass gerade so viele Menschen offen darüber sprechen?
Ja, also es ist erstmal schlecht, dass so viele Leute darüber sprechen müssen.
Ja.
Ja. Ich glaube, es ist gut, weil das Thema Öffentlichkeit dann einfach bekommt. Aber natürlich ist es irgendwo auch so, dass da so ein eigenes kommerzielles Genre damit gegründet wird. Und dass man da jetzt natürlich, wo ich mir auch selber Gedanken gemacht habe, so, oh, gehe ich da jetzt mit rein? So, ne? Weil ich habe angefangen zu schreiben und dann hat Kurt Krömer sein Buch angekündigt und da dachte ich mir schon so, weiß ich nicht.
Also so vom Marketing und Außenwirkung Effekt könnte man jetzt sagen, jetzt kommt der nächste,
ja, genau.
Also ich überspitze das jetzt natürlich.
Genau.
Ja, krass, das ist natürlich richtig scheiße, wenn man es wirklich ernst meint, wenn es vom Herzen kommt. Aber
ja, und das, darauf muss man sich dann beziehen einfach und einfach sagen, so diesen Vorwurf des sich Produzierens, das ist in unserer Aufmerksamkeitsökonomie, steckt das immer in allem so ein bisschen drin. Also dieses, beim Bewerbungsgespräch, da produzierst du dich doch, ja, also da verkaufst du dich doch. Irgendwo ist es immer mit drin so, ne? Aber wenn man sich dann einfach drauf bezieht, so dieses Buch wollte einfach geschrieben werden und es will auch gelesen werden und dann stellt man sich einfach dem zur Verfügung. So, ich bin halt nur, wenn es ich nicht geschrieben hätte, hätte es ein anderer geschrieben. So, also und deswegen, ja.
Bist du denn bei dem Prozess des Schreibens in irgendeinem Punkt gescheitert oder was fiel dir besonders schwer?
Schreiben. Einfach das Schreiben an sich.
Aber du bist eigentlich sehr diszipliniert, ne? Du hast ein eigenes Büro, da gehst du rein, schreibst eigentlich Jokes. Jetzt hast du das wahrscheinlich ein bisschen...
Das Büro, ich bin umgezogen, das habe ich nicht mehr. Ich habe einen Keller. Oh. Ich habe einen Keller, wo ich runtergehe. Aber es war so viel. Ich hatte so viele Shows, Nachholtermine, dann Fernsehauftritte, die ja oft auch eigenes Material nochmal brauchen, wo ich dann auch eigene Nummern für schreibe. Dann hatte ich noch meine eigene Sendung Stand-Up 3000, wo ich auch immer Anmoderationen für schreiben muss. Das sind 27 Anmoderationen, weil da 27 Comedians sind, die da auftreten. Die wollen alle gut angesagt werden.
Du bist der Lanz der Comedy.
Ja, furchtbar, ganz furchtbar, ja. So viel Zeug einfach. Und es war dann wirklich so, dass ich einmal die Deadline verschieben musste und die Veröffentlichung verschieben musste, weil ich dann wirklich dann habe ich einfach nur noch Laptop aufgemacht und einfach reingehackt und einfach mal gucken, wo es hingeht. Ich habe dann auch einfach bei Raststätten bin ich rausgefahren, während ich zum nächsten Solo gefahren bin, einfach ausgestiegen an der Raststätte, mich zu McDonald's eine halbe Stunde reingesetzt und da einfach runtergetippt, einfach Berserker-Modus.
Weil du gerade im Flow warst oder weil du so einen Druck hattest?
Weil ich musste, weil es jetzt einfach da sein muss. Ja.
Das heißt, der Veröffentlichungstermin, der war schon offiziell draußen oder war das nur ein internes Verschieben?
Der wurde einmal verschoben.
Also aber offiziell
verschoben. Ja,
das ist krass.
Ja.
Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, ich war letztes Jahr sowohl stationär als auch teilstationär in einer Klinik.
Oh krass, okay, wow.
Und Kurt Krömer ist mit einem Zeitungsartikel, wir hatten dort die Zeitungen, ich sehe Kurt Krömer da. Danach kam das Gespräch mit Thorsten Stretter raus. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin mir sehr sicher, wenn das Buch rauskommt, wird es einen Haufen Menschen geben, die sehr froh drum sein werden. Weil wenn ich mir überlege, was das mit mir gemacht hat, dass ich diesen Artikel über Kurt Krömer gelesen habe, dann auch noch das Interview gesehen habe, es hat mir wirklich geholfen in der Zeit.
Oh wow.
Ich glaube, er war nämlich auch in der Klinik und das war so, okay, krass, wenn er dann, weißt du, so. Und gleichzeitig, kein Scheiß, also es ist mir ein bisschen unangenehm und ich hoffe, ich erzähle das jetzt nicht irgendwie komisch, war auch schon wieder der Druck da, ich muss daraus jetzt was Kreatives machen.
Ja.
Weil
ja.
Vincent van Gogh hat sich sein scheiß Ohr abgeschnitten, genau. Also Leiden, weißt du, dieses Leiden. Hattest du Angst, dass wenn du geheilt bist oder dass wenn es dir besser geht nach der Depression oder der depressiven Verstimmung, ich weiß nicht, was die Diagnose genau war, hattest du Angst, dass du deinen kreativen Sparkle verlierst? Oder wie nennt man das nochmal?
Ja,
Sparkle?
So. Da gibt es zwei unterschiedliche Denkschulen für mich. Ne, da gibt es ja einmal den Geniekult in Deutschland, dass Kreativität was ganz Besonderes ist. Und das ist ein scheues Reh, das irgendwo im Wald lauert. Und manchmal taucht es auf und dann ist es wieder weg. Und man muss immer, man muss beten, dass das Reh, das Kreativitätsreh da ist, damit man Ideen hat. Wenn ich so denken würde, ich könnte in diesem Job nicht existieren, weil in meinem Job geht es wirklich Volumen. Ja? Also du musst irgendwo in der Lage sein, konstant neue Bits, neue Stand-Up-Sachen irgendwie rauszukriegen. Und ich habe irgendwann gelernt, Kreativität ist wirklich was total Menschliches. Also ich glaube, jeder ist kreativ. Ich glaube, es sind die Erwartungen und Ansprüche an die eigene Kreativität.
Ja.
Die dann das machen. Also mir kann es total scheiße gehen, aber ich weiß, ich kriege einen Stand-Up-Auftritt hin. Ja? Der wird dann vielleicht nicht mega, aber der wird immer noch so sein, dass Leute sagen, oh, das war ja cool. So, ne? Und das ist dieses Grundvertrauen, was mir dann auch, was mich auch mit diesen Neurosen und so, ich nenne es jetzt mal Neurosen, auch mit diesen Ängsten gut umgehen lässt, weil irgendwo tief in mir weiß ich, da ist ein Instinkt oder da ist ein Talent oder da ist irgendwas, was mich dann fängt, wenn es richtig, wenn ich irgendwo einen Text vergesse, dass mir dann noch was einfällt oder so.
Ja.
So dieses in the moment, dieses dem Vertrauen.
Als depressiver Mensch vergisst man oft, wie es überhaupt ist, normal.
Ja, ja, eben.
Also es ist krass, es können ganz normale Tage sein. Da passiert nichts Besonderes. Ich gehe mit so einem Grinsen durch die Gegend, weil ich sage, krass, so fühlt ihr euch.
Ja klar, weil du ständig einen Hinkelstein im Genick hast. Mhm. Ja? Und mir geht das genauso. Mhm. Also wo ich dann auch erstmal denke so, ach so.
Ja.
Also man ist dann wirklich in einem völlig anderen Film, wenn es gerade nicht kickt. Mhm. So, es ist sagenhaft.
Ja. Wir kommen nicht drum herum, ein bisschen trotzdem über TV Total zu sprechen. Ja. Ich kann mir nur vorstellen, dass es schon oft gefragt worden ist. Mhm. Nichtsdestotrotz, wie war dein erster Auftritt bei TV Total?
Ach, also wenn ich den jetzt für mich mit meinen Ansprüchen sage, eine Vollkatastrophe, ja. Wenn ich professionell drauf gucke, ich war 22, mich kannte keine Sau, ich bin da mit einem Humor hingegangen, den die da nicht kennen, und ich bin da nicht komplett untergegangen, so, ne, und da, so würde ich das heute so bewerten, und es war gut genug, dass ich da nochmal 11 Mal da war. So, ne, so würde ich das dann jetzt sagen.
Und vermisst du diese Zeit oder sagst du, oder anders, jemand hat gefragt, ich habe ja gestern Fragesticker gemacht.
Ach cool.
Hättest du gerne jetzt TV Total, das neue TV Total moderiert?
Ob ich das moderiert hätte?
Mhm. Ich finde es halt schon krass, in die Fußstapfen von Stefan Raab zu treten.
Das müsste man ignorieren. Mhm. Da müsste man wirklich da hingehen und ich würde da hingehen und sagen, ja, ich weiß, ihr kennt, ich weiß, I know, Stefan ist da. Und dann würde ich ein Bild von mir und Stefan Raab von Viva nebeneinander halten, weil Stefan und ich sehen uns echt ähnlich.
Oh, stimmt.
Und sagen, so groß ist der Unterschied doch gar nicht.
Ich bin jetzt fast enttäuscht, dass du nicht, warum, hat niemand gefragt?
Wir wurden nicht gefragt, oder, Tobias? Wir wurden nicht gefragt, nö, wurden nicht gefragt.
Das ist ja ein Skandal, das hätte wirklich gut gepasst. Ja. Naja, du hast ja noch genug andere Dinge zu tun.
Ja.
Was war denn dein schlimmster Auftritt?
Der schlimmste Auftritt? Zwei Auftritte. Einmal der erste Auftritt, als ich in München Solo gespielt habe vor 12 Leuten, weil 4 davon waren meine Familie, das waren meine Eltern, die unangemeldet da in München waren. Da dachte ich mir so, Leute, ihr wollt das nicht sehen. Und es hat halt auch nichts funktioniert, es war komplette Scheiße. So. Mhm. Aber da kommst du halt nicht drum rum. Ne? Da kommst du nicht.
Aber war da jetzt nur Scheiße, weil so wenig Leute da waren? Weil das ist der Alltag von vielen Comedians.
Ja, ja. Ja, ja, nein, aber halt auch, weil man aufgeregt war, weil, also, und man das auch so in Erinnerung hat. Aber auch da kommen dann Leute und sagen so, nee, da waren schon so Strecken dabei, wo man sagt so, nee, das war schon okay. Ne? Also das war wirklich immer da, immer so dieses Feedback so, war wirklich okay, ja.
Wie gehst du denn mit dem Scheitern in der Comedy um? Weil für die Leute, die jetzt nicht in dem Bereich arbeiten oder sind, man hat wirklich nicht auf dem Schirm, wie dolle mal man mit dem Scheitern regelmäßig konfrontiert ist. Du wahrscheinlich jetzt nicht mehr, weil du hast die Routine, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja trotzdem sehr groß, dass man auf das falsche Publikum trifft.
Immer.
Ja.
Also es ist immer da, ja, wie geht man mit dem Scheitern? Das Scheitern muss man einfach als normal ansehen. Also es ist nichts Besonderes, wenn man scheitert. Also es ist auch nicht, also wenn ein Comedian mir erzählt, dass er abgekackt ist, dann denke ich mir so, ja, ist halt ein normaler Arbeitstag auch, ne? Mhm. Also das Ding ist so, deswegen wird man dann auch vorsichtiger mit Urteilen, und weil du kannst am einen Abend, kannst du ja absolute King sein, so, und am nächsten Abend klappt irgendwas nicht und so, und aber das Material ist eigentlich gut, du bist gut drauf, aber irgendwie springt der Funke nicht drüber. Und dann sehen dich Leute und denken, du bist ja voll die Null, der kann ja gar nichts. Ja? Mhm. Und damit muss man leben. Das ist einfach so. Es ist wirklich nicht schlimm, wenn man verreckt auf der Bühne. So, das ist, in dem Moment fühlt sich das scheiße an. Aber jeder ernsthafte Kollege, ja, jeder, der wirklich, der kein Arschloch ist, der wird auch nicht hingehen und sagen, ja, der kann ja auch nichts, sondern der, also die, für mich die einzig vernünftige Einstellung zum Bomben ist, heute du, morgen ich. Mhm. Also man kommt nicht dran vorbei. Mhm. Es wird irgendwie so. Du kannst Soloabend haben, 1000 Leute sind da, haben Bock auf dich und du kommst raus und irgendwo ist der Wurm drin. Und dann muss man irgendwie lernen, mit diesem Wurm umzugehen, ja, und dann damit zu arbeiten. Manchmal bombt man nur im Kopf, ja, aber nicht beim Set, so. Und man muss dann, glaube ich, einfach so einen Schritt zurückgehen und einfach sagen so, die besten bomben. Die besten Comedians bomben.
Also. Und hast du mal Projekte gemacht, wo du sagst, oder vielleicht auch sogar Business-Entscheidungen getroffen, die du bereust?
Ich glaube, jeder Mensch hat so rückblickend Sachen, wo er sagt, ja, da hätte ich mir 2 Jahre gespart. Oder da hätte ich 2 Jahre, da wäre was schneller gegangen oder so. Aber man muss dann halt auch fair zu sich selber sein und sagen, was waren denn die Infos, die du hattest, als du die Entscheidung getroffen hast? Und man weiß es halt oft nicht besser.
Ja.
Ja, man weiß es eben oft nicht besser. Und man entscheidet ja eigentlich immer nach bestem Wissen und Gewissen. Man entscheidet ja eigentlich immer so, ja, ich glaube, das ist richtig, was ich mache. Ja.
Aber du hast quasi noch nicht so sehr den Wagen gegen die Wand gefahren, dass du sagst, das hat mir nachhaltig richtig geschadet.
Ach, mein erstes Soloprogramm, Nerdish by Nature, das wurde von Sat.1 aufgezeichnet und dann nicht ausgestrahlt. Und dann war ich auch irgendwie 2, 3 Jahre war ich dann irgendwie weg vom Fenster auch. Ne? Da haben dann Leute gesagt, Jörg Stettenbauer, der hat's nicht. Das ist vorbei. Und dann...
Und dachtest du das auch in dem Moment?
Ja, man hat es schon gespürt. So. Man hat schon gespürt. Ne?
Mhm.
Und dann ist man weg. Dann war ich bei Nightwash. Dann habe ich da virale Sets gehabt, die ganz gut funktioniert haben. Dann habe ich eine eigene Sendung auf Comedy Central, Stand-Up 3000 bekommen. Dann war ich bei Nightwash nicht mehr. Dann haben die mich nicht mehr eingeladen für eine Zeit lang. So. Also das... Du kannst drehen und wenden, wie du willst. Du kannst immer nur aus besten Absichten entscheiden. Es ist egal, wie du es anstellst. Es werden Sachen daneben gehen. Du wirst irgendwo Nachteile haben. So, sich damit lange aufzuhalten, das macht dich echt kaputt. Also das ist, es gibt einen US-Comedian, den ich sehr verehre, Brian Regan. Vor 20 Jahren ist der auf einem Branchenevent aufgetreten und da saßen Executive Producer von CBS, Comedy Central, NBC und so. Netflix gab es da noch nicht. Aber ich glaube, wir haben nur DVDs verschickt oder irgendwie sowas. Und Brian Regan tritt da auf und kackt komplett ab vor diesen Branchenleuten. Ja? Und da dachten auch alle, der ist jetzt durch.
Yeah.
Aber der hat sich halt... Also der spielt jetzt in Amerika, Comedy Central hat vor 4 Jahren ein Live-Comedy-Special mit dem gemacht. Live übertragen. Das hat der gemacht in der Radio City Music Hall oder wenn der jetzt in Red Rock spielt. So, ich glaube echt, wenn du einfach dabei bleibst, irgendwo wird's dich fangen.
Es gibt immer ein Echo auf etwas, was man tut.
Ja, ja.
Aber als das mit Sat.1 war, diese 2 Jahre, warst du da in einem Loch? Oder hast du währenddessen dann noch andere Sachen gemacht? Was ist da passiert?
Einfach getourt wie ein Wahnsinniger.
Ja.
Egal, wie viele Leute da waren.
Ja.
Ne? Und ich war ja auch in der Generation mit Luke oder mit Inisa oder Kristall oder so oder Faisal, die dann schon durchs Fernsehen bekannt wurden und schon 500, 600. Luke hatte ja dann innerhalb von 2 Jahren die Lanxess Arena voll so. Und ich bin am selben Abend nach Bochum gefahren vor 30 Zuschauern. So, ne?
Das heißt, du hattest so einen ekelhaften Vergleich für dich selber. Und genau. Dachtest, oh
und
ja.
Und das ist wirklich ein Test of Character dann in dem Moment, weil du genau weißt, so, ah, okay, du siehst, wenn die Maschinerie in deine Richtung arbeitet, was möglich ist.
Okay, und du hast dich davon, also du hast schon gemerkt, du vergleichst, aber du hast weitergemacht.
Ja, man hat keine Wahl. Man muss dann weitermachen.
Ich finde es gerade sehr schön, das von dir zu hören, weil ich habe gestern noch zu einer Bekannten gesagt, ich dachte oder ich habe mich dabei erwischt die letzten Tage, dass bei mir vorbei ist, weil ich habe Scheitern für Anfänger angefangen, es lief eigentlich ganz gut und dann wurde ich halt krank und es sind viele Sachen passiert.
Ja.
Und dann habe ich mich kurz dabei erwischt, ich glaube meine Zeit, ich hätte durchziehen müssen, dann hätte ich das geschafft, weil alle anderen, wie du sagst, sind ja jetzt auch weiter als ich und bar. Und das finde ich, also ich bin gerade ein bisschen erleichtert.
Ja, weil du kannst dich nicht vergleichen. Mhm. Du kannst dich nicht vergleichen.
Ja.
Es geht einfach, das ist ja das Beschissene bei Social Media und so, weil es so die Illusion erweckt, du hast 500 Likes, ich habe nur 200 Likes. Oh.
Yes.
So, und deswegen, das ist ja auch so ein Nachteil an der Influencer-Kultur, dass jeder Künstler als Influencer beurteilt wird.
Schlimm,
und der ein T-Shirt in die Kamera hält, hat irgendwie 50 Millionen Likes und der irgendwie ein Lied komponiert, hat 20. Mhm. Also ist der das Lied komponiert, dümmer, weil er oder so, ne? Und diese Illusion der Vergleichbarkeit, ist wirklich, weil es fängt ja immer erst an so, ja, wo bin ich eigentlich? Und dann erfindet man so Levels, man sagt so, okay, der ist auf dem Level, ich bin auf dem Level, die ist auf dem Level und so. Aber das ist letztendlich alles erfunden, denn meine Erfahrung ist, ich kenne ja auch ein paar Leute, die wesentlich erfolgreicher sind als ich und wesentlich bekannter als ich, die haben genau die gleiche Scheiße. Genau, ich habe mit einem Kollegen telefoniert, ist schon ein paar Jahre her, der war am Boden zerstört, weil der spielte irgendwo und hat gesagt so, boah, ich habe da nur 3000 Zuschauer. Und ich so, ja, was ist denn da los? Ja, letzte Woche war der andere Kollege da, der hatte 5000. Mhm. Meine Zeit ist vorbei. Mhm. Ich hätte das machen sollen, ich hätte hier Gas geben sollen und dann wäre das alles nicht. Und dann, das war für mich so ein richtiges Erleuchtungsmoment, so, ach, du hast die gleiche Scheiße.
Ja.
Du hast die gleiche Scheiße im und dann dachte ich mir, okay. Nee, wir alle haben das Gefühl, wir haben was falsch gemacht. Alle haben das Gefühl, sie haben irgendwas verpasst. Mhm. Alle haben das Gefühl, da ist ein Fenster, das schließt sich jetzt und es ist vorbei.
Ja, ja.
Alle haben irgendwo den Eindruck, sie passen nicht. Alle haben die Vorstellung von einem Mainstream, der so oder so funktioniert und man selber passt da irgendwie nicht rein. Ja? Also jeder fährt diesen Film irgendwie.
Und auch in allen möglichen Branchen.
In allen möglichen Branchen.
Ja, absolut, absolut. Du hast ja auch einen Podcast mit Alain Frey.
Yes, Alain Frey.
Ich habe manchmal gemerkt, der Maxi, der ist, also ich habe das auch schon, als ich dich kennengelernt habe, gemerkt, der Maxi, der ist politisch und der beschäftigt sich auch mit gesellschaftlichen Themen. Und es gab so Momente in dem Podcast, da dachte ich so, ich überspitze. Zwei weiße Heteromänner, bitte redet jetzt nicht über dieses Thema, sonst, oh mein Gott, bitte tut's nicht. Nicht, weil ich euch irgendwas unterstellen würde, sondern ich kann nicht mehr, so nach dem Motto. Yeah. Ne? Und dann hast du immer ganz charmant mit einem kleinen Nebensatz die Dinge erklärt und es kam nicht so rüber, dass du das jetzt gezwungenermaßen sagst, weil du nicht gecancelt werden willst, sondern das kam wirklich sehr natürlich rüber und ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut, das war sehr erfrischend. Wie kam es denn dazu, dass du dich so politisch und gesellschaftlich überhaupt für die Themen interessierst? Weil viele deiner Kollegen machen das nicht auf die Art und Weise.
Naja, weil ich mich, das ist jetzt ein bisschen, also mein Konflikt ist, ich fühle mich als totaler Außenseiter in der Gesellschaft. Mhm. Ich fühle mich wirklich wie ein Außenseiter. Ja? Mhm. Ich fühle mich als Außenseiter in der Comedy. Das hat nichts mit den Kollegen und Kolleginnen zu tun. Ich bin da auch bei Stand-Up 3000 in einer total privilegierten Situation und super, super. Aber das ist einfach so ein Gefühl. In der Schule war ich Außenseiter. Ich bin Bayer, aber ich fühle mich in Bayern als Außenseiter. Ich fühle mich nicht wie ein richtiger Bayer. Ich entspreche auch nicht dem klassischen Männlichkeitsbild, was propagiert wurde. Nicht mehr so stark wie heute, aber auch. Also das heißt, ich fühle mich auch unter deutschen Stand-Up-Comedians fühle ich mich wie ein Außenseiter, ja. Also ich habe auch keine wirkliche künstlerische Heimat in Deutschland. Ich gucke immer nach Amerika, ich bin in San Francisco, da in der alternativen Szene, weil da auch Außenseiter sind. Und deswegen habe ich immer irgendwo sympathisiert mit Leuten, die sich mit ihrem, die sich fremd fühlen in ihrem Geschlecht, was sie zugeschrieben bekommen haben, mit Leuten, die aus anderen Ländern hier kommen, in dritter Generation hier leben und dann immer noch nicht wirklich da sind. Dieses Nicht-Dazugehören, das kenne ich. Aber das bricht sich total, weil ich maximal privilegiert bin. Also ich bin weiß, männlich, ich bin hetero und das spielt auch eine große Rolle in den Möglichkeiten, die ich bekomme. So. Und so hat sich das ergeben. Ich werde nach außen hin als jemand wahrgenommen, der part of the system ist. Ja? Aber innerlich bin ich definitely not part of the system. Ja. So. Und da ist die Gefahr, dass man dann einfach so ein aufgeklärter weißer Mediendude wird nach außen, der sich so mit Feminismus schmückt, wenn es gerade Grimme-Preise regnet und so, dass das ganz geil ist. So. Und auf der anderen Seite ist die Gefahr, dass man Sachen sagt, die man wirklich als Witz meint, die man selber wirklich witzig findet und als Witz meint, aber eigentlich die Unterdrückung unterstützt.
Ja.
Ja? Und das ist ein Spannungsfeld, ja. Mhm. Das ist ein Fight, ja.
Das heißt, du setzt dich schon mit diesem Thema auseinander, was darf Humor, ohne jetzt direkt zu schreien, man darf ja gar nichts mehr sagen.
Ich finde das wahnsinnig empfindlich, ja, zu sagen, oh, man darf ja gar nichts mehr sagen, weil ich könnte über dieses Kamerastativ ein Stand-up machen. Mhm. Ich habe ja komplette Themenfreiheit. Also, weil ich gehe raus und Vorteil und Nachteil, Leute packen mich nicht direkt in eine Schublade, nicht sofort. Das ist anders, wenn du einen anderen Background hast, türkischen Background oder wenn du einfach, wenn du anders gelesen wirst als nicht deutsch, nicht weiß oder so, dann, ich merke das auch bei Stand-Up 3000. Ich mache in der Anmoderation einen Joke über IKEA, wie ich mit meiner Frau bei IKEA bin und lalala. Ist ein sehr breit gefischtes Feld, aber ab und zu findet man doch noch Sachen, die ganz witzig sind. Dann kommt ein Kollege, der vielleicht eine andere Herkunft hat, der schon erst zweite Generation oder macht auch einen Joke über IKEA. Mhm. Aber bei ihm ist das Ethno-Comedy. Weil er geht halt mit seiner Familie zu IKEA und da trägt die Frau halt Hijab und so und da ist das dann halt so. Mhm. Und da wird das von der White Gaze, ja, vom mehrheitlich weißen Publikum dann auf einmal als was anderes eingeordnet. Verstehe. Wobei der genau das Gleiche macht wie ich. Er redet von seiner Perspektive, von seinen Erfahrungen. Mhm. Und ich mache die Beobachtung auch bei Frauen, bei weiblichen Kolleginnen, dass wenn die einfach so erzählen, wie es in ihrem Leben einfach ist, ja, wie sie es einfach sehen und die das einfach verarbeiten, das ist dann auch was anderes. Mhm. Ja. Und so nehme ich das wahr, ja. Also es gibt zum Beispiel eine Comedian, die finde ich sensationell. Habe ich einen Namen vergessen? Das ist kein Scheiß, muss ich denken.
Du könntest deinen Mund bewegen und wir schneiden das dann ganz witzig
rein. Sorry, muss ich echt nach. Also die Komikerin, die finde ich sensationell, Annick Adele, die finde ich super. Die habe ich in Köln live gesehen. Die spielt auf Englisch und auf Deutsch. Und die hat die Geschlechterreise hinter sich. Mhm. Und die hat, wo ich mir denke, was für eine geile Perspektive, das finde ich interessant. So. Und da finde ich, da geht es dann in Stand-Up auch einfach nicht mehr nur um Jokes und nicht mehr nur um Handwerk, sondern das war eigentlich Stand-Up, dass da normale Leute auf die Bühne gehen und von ihrem Tag erzählen.
Ja.
So. Dann kam halt der ganze Kommerz so und der hat es nicht schlechter gemacht, der hat es größer gemacht, aber es ist nicht nur Lachdichte und Handwerk und so, sondern es ist auch halt tatsächlich irgendwo eine Kommunikation von Mensch zu Mensch irgendwo. Ne? Und da finde ich, liegt auch die Schönheit von Stand-Up. Ja? Und deswegen habe ich mich da immer irgendwo dazu hingezogen gefühlt. Und jetzt habe ich den Eindruck, Comedy verändert sich im Mainstream dahin, dass die Struktur bestätigt wird. Also die erfolgreiche Comedy ist wahnsinnig konservativ. Ja. Ja? Also Männer sind so und Frauen sind so. Ja, und man macht mal und da denke ich mir halt dann auch oft so, krass, vorher war Comedy für die wenigen. Ja. Mhm. Aber jetzt ist es für die Masse.
Yes. Mhm. Stimmt. Ja.
Ne? Also das finde ich so krass, ne? Also, und das ist halt in Deutschland so ausgeprägt, weil Deutschland hat ja eine wahnsinnig kommerzielle Comedy, von der ja ich auch mega profitiere. Aber in Deutschland ist man dann so rangegangen wie ans Auto bauen und gedacht so, ah, über welches Publikum kann ich abgreifen, für wen mache ich das und so. Also es ist
so Zielgruppe. Ja. Ah, ja, ja. 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 Mhm.
Okay. Also ich verkaufe ja auch zum Beispiel kein Merch, weil ich mein Publikum nicht als Zielgruppe degradieren will. Mhm. Ja, so hole ich mir auch keine Freunde, weil es ist in unserem Denken so verankert, dass man doch auscasht, wenn man kann. Dass man das doch macht. So. Das
ist normal, ja.
Ist normal. Es ist normal, dass man auscasht. So.
Und der Merch ist dann meistens nicht mehr schön, sondern es muss ihn einfach nur geben, das reicht.
Genau.
So. Ja, das stimmt. Ja gut, der Manager wird vielleicht nicht so froh drüber sein, dass es kein Merch gibt. Dafür gibt es jetzt bald das Buch.
Ja.
Was möchtest du mit diesem Buch den Menschen mitgeben?
Also erstmal habe ich es auch geschrieben, dass wenn es mir schlecht geht, dass ich es auch mal lesen kann. Vielleicht hilft es mir ja auch.
Also stimmt, auch mal seine eigenen Ratschläge annehmen, ja, wäre geil. Ja. Ne?
Hm. Weil dann stellt man fest, dass man vielleicht doch weiter ist, als man es gerade glaubt.
Oh, stimmt, stimmt.
Nein, ich habe, einer der Anfangssätze ist, dieses Buch gibt es, weil ich es selbst brauche. Hm. Ja, also ich finde, Depression ist so. Erstens, es gibt so viele unterschiedliche Arten davon und deswegen hat die Krankheit kein Gesicht und wir hören in der Öffentlichkeit erst, wenn es halt leider schon zur Klinik kommt. Ja? Also wir reden dann, wenn die Krankheit so ereignisreich ist, sage ich mal, dass darüber gesprochen wird und da ist es leider schon zu spät. Absolut. Sondern es ist halt schon die Depression, mit der du lebst, ja, die du versteckst, die du nicht thematisieren willst, weil du Angst hast, wirst da betroffen oder du wirst da irgendwie einsortiert, was ein Nachteil ist. Und wir Comedians sind jetzt gerade auch wieder in so einem seltsamen Privileg, dass wir darüber reden können und wir werden belohnt dafür. Ja, das ist einfach so eine Schneise gerade. Ich bin Mann, Männer reden nicht über Gefühle. Ah, okay, eine Polarität, die man nutzen kann. Und Comedian, der eigentlich lustig ist, der Depression hat, ah, okay, ist auch gerade. Und wenn ich das System schon nicht stürzen kann, denke ich mir, dann nutze ich es in dem Moment, in dem ich einfach sage, ja gut, okay, aber das ist jetzt gerade die Schneise, die ich schlagen kann,
ja,
dass man das Thema vielleicht auch anders nochmal in die Öffentlichkeit bringt.
Cool. Ich habe jetzt einige Interviews mit dir gehört und habe auch das Gefühl, dass du sehr viel für die Szene tust und möchtest, mit sehr viel positiver Energie. gar nicht so hatermäßig. Ich weiß, es gibt schon viele Hater und Menschen, die nicht gönnen und so weiter. Nimmst du denn deine Comedy-Szene oder die kann man sagen, dass du in der Szene mit drin bist? Oder ist es auch da wieder so ein außenstehendes Ding? Und ich denke jetzt wieder, der Maxi, der ist da überall mit drinnen. Aber eigentlich...
Ja, es ist schon ein Unterschied. Also es gibt schon, ich finde das sehr interessant. Es gibt eine Open-Mic-Szene in Berlin, die sehr geil ist. Mhm. Wo ich auch finde, ich würde sagen, dass die Open-Mic-Szene in Berlin, das ist so das Herz der Stand-Up-Comedy jetzt so in Deutschland, würde ich schon wirklich sagen. Also wenn München macht super Fortschritte, Hamburg, und ich hoffe halt, dass Berlin das Herz wird und dass die Venen sich über die anderen Hauptstädte ausbreiten. Mhm. Ne? Und vielleicht gibt es auch mal eine Stadt, die wird vielleicht der Tumor. Ja.
Wer könnte das werden?
Köln hat einen sehr guten Weg dahin. Aber was in Berlin ist, die finanziellen Möglichkeiten sind nicht so krass, leider. Was aber das Experimentelle. Mhm. Du kannst in Berlin, kannst du einfach sagen, I don't give a fuck und ich versuch's jetzt einfach so. Und deswegen können hier halt auch spannende Charakter entstehen. Mhm. So. Weil du machst was und du hast sofort Feedback vom Publikum. So. Ja, das ist total geil. Und für in meinem Bezug so, ich fühle mich, in der Kunst fühle ich mich verankert. In der Kunst von Stand-up fühle ich mich verankert. So. Ja, das bin wirklich, das ist das Ding, was ich eigentlich machen will. Ja. Mhm. Und wenn ich dann Comedy-Szene, wenn ich jetzt hier in Berlin bin, dann bin ich halt der aus dem Fernsehen oder der halt Stand-Up 3000 moderiert, ist jetzt eine Sendung, wenn man Comedian ist, will man dahin. Mhm. Das heißt, hallo, ja, das sind jetzt nicht alle mega locker, deswegen, wenn ich dahin gehe, ich bin ein Comedian, ich probiere neue Sachen aus, ich bombe auch, ich mache das auch, also ich habe den gleichen Stress wie ihr, so, ne, dass man da, weil ich habe da keinen Bock, dass da so eine, das habe ich von Robin Williams gelernt, als ich den getroffen habe. Der hat mir null das Gefühl gegeben.
Du hast Robin Williams getroffen?
Ja.
Ganz kurz, was?
Ja. Ja.
Was?
Ja.
Erzähl mir alles.
Ich habe auch ein Foto auf Insta und Facebook und so.
Oh mein Gott.
Ja.
Okay. Wie? Ja. Wann? Wo? Was?
Als ich angefangen habe mit Stand-Up, war ich 2 Jahre lang completely lost. Mhm. Und dann habe ich in Bonn bei einem Open Mic in einem Irish Pub, weil ich habe auch auf Englisch gespielt, weil ich einfach spielen wollte. Mhm. Das war mir scheißegal. Da gab es einen Typ, den gibt es Gott sei Dank immer noch, Andy Walwur heißt der. Mhm. Andy ist mein Stand-Up-Mentor. Mhm. Andy macht seit 35 Jahren Stand-Up, mittlerweile 40 Jahren, hat mit Jerry Seinfeld getourt, hat mit Bill Hicks getourt, Sam Kinison, diese ganze alte Garde, so mit den ganzen Champions, wo hier alle immer so sagen, hast du den schon gesehen, war der auf Tour und hat mit diesen Leuten in Texas Open Mics gemacht. Ja? Also, und der war halt Director des Comedy Days of San Francisco, was halt jedes Jahr ein Comedy Festival ist, wo immer so 10.000 Leute im Garten sitzen. Und dann bin ich dahin und der hat mich da halt eingeladen, dann war ich halt dabei, ja. Und Robin Williams ist halt immer der finale Gast, der da halt immer auftritt. Ja. Und da habe ich den, da hat Andy dann gesagt so, willst du den mal kennenlernen? Und ich so, ja, aber nein. Ja, aber nein, ich habe nicht so wirklich Bock. Ich habe voll so Panik gehabt und so. Und da das merke ich, finde ich, alle Kollegen, die ich wirklich bewundere, wo ich sage, so Robin Williams, Thorsten Sträter, Mittermeier, Dieter Nuhr, die Leute, denen ist schon selber klar, dass sie echt bekannt sind, so. Aber die geben dir im Gespräch nicht das Gefühl, die nehmen dir den Druck. Die gehen da vorne raus und palabern dich oder die lassen dich nicht hängen, so. Mhm. Ja? Und das ist mir zum Beispiel oft passiert, weil ich so introvertiert bin und mit mir selber beschäftigt bin, dass viele Leute oft einfach den Eindruck haben, so, der redet gar nicht mit mir, was ist denn der? Mhm. Und das habe ich dann einfach so wirklich mitgenommen bei denen, ja. Mhm.
Wow, und habt ihr geredet?
Ja, ich habe ihn so danach so gefragt, so haben wir so gequatscht. 5 Minuten so, ne? Nichts Besonderes.
Das ist schöne 5 Minuten.
Ja, und dann hat er mich gefragt, wie lange ich es schon mache. Da habe ich gesagt, so ja, jetzt so 2,5 Jahre. Und das Einzige, was er zu mir gesagt hat, war, enjoy it. It's a great ride. It's a great ride. Und dann so, ich habe aber so Angst und so, wollte ich ihn fragen, und dann hat er zu mir gesagt, don't worry, I have anxiety all the time. Und dann geht er auf die Bühne und reißt komplett ab, ne? Und danach sind wir nochmal zu so einem anderen Open Mic gefahren, die Show, dieses Festival um 18 Uhr vorbei, 52 Comedians, 9 Uhr morgens geht's los bis 18 Uhr abends und da gibt es unglaubliche Leute. Und danach, die Debbie Durst, die das organisiert, nimmt dann aus diesem Set, die ihr besonders gut gefallen haben, nimmt sie dann noch nach Mill Valley, das ist nördlich von San Francisco, über die Golden Gate Bridge rüber. Und da gibt es ein Theater, das Throckmorton Theater. Mhm. Das Throckmorton Theater ist deswegen so wichtig, weil da probieren die ganzen Late-Night-Writer ihre Jokes aus, die sie dann nach New York oder Los Angeles schicken für die Tonight Show, für die Late Night Shows.
Ach,
damals
noch.
Das
testen die tatsächlich.
Das testen, ja, weil es gibt da so Writer, die da wohnen. Mhm. Ja. Und das ist halt ein sehr, also das sind echt krasse Leute sind dann so. Und ich durfte da auch ein Set machen. Da habe ich da ein Set gemacht und dann kam zum Schluss wieder Robin Williams. Einfach so. Und das war der beste Comedy-Auftritt, den ich in meinem gesamten Leben gesehen habe, weil der kam nur in Unterhosen auf die Bühne, hat sich seine Klamotten genommen, auf die Bühne geworfen und hat einen Reverse-Striptee gemacht. Nein. Das heißt, der hat ein neues Konzept erfunden. Er hat sich nicht ausgezogen, er hat sich angezogen. Und hat Geld aus der Unterhose ins Publikum geworfen. Und hat das wirklich 15 Minuten lang gemacht und hat dabei Stand-up gemacht. Das heißt, so, ich mache Reverse-Striptee, erzähle aber, was mir im Bus passiert ist, erzähle mir das so. Und das war so surreal. Und der ist ja so ein, er ist so krass gewesen. Ich habe Leute gesehen, die wirklich so da und sich so ein Auge zugehalten haben, weil sie wirklich so gezuckt haben vor Lachen, die wirklich, eine Frau hat einfach den Arm von einem Mann genommen und vor die Augen gehalten und gesagt, weil die so gelacht hat. Ich habe noch nie in meinem Leben Menschen so lachen sehen. 400 Leute beglückt ohne Ende, das war für die eine das war für mich eine spirituelle Erfahrung, wo ich mir dachte, so, oh Alter, ist das krass.
Nur vom Erzählen, finde ich, merkt man schon dieses spirituelle.
Das ist unfassbar. Und das fand ich so krass an Robin Williams, der hat dich echt auch im Herzen berührt, auch so, ja?
Und so wie du es erzählst und wie man ihn wahrgenommen hat, glaube ich auch, der lebt da, also er hat es gelebt.
Also das ist unfassbar da wusste ich das noch nicht, aber dann war das so für mich meine Baseline. Da dachte ich mir so, so gut muss es jetzt immer sein. Oh, ja. Und
davon kannst du ja auch süchtig werden.
Das ist unglaublich, echt. Also das war so, und du merkst halt dann auch so einfach, dann saß er nochmal Backstage mit ihm, weil da war noch ein anderer, Mort Saul, ist auch ein legendärer politischer Comedian in den Staaten, saß Backstage. Und Robin Williams, weil der wollte eigentlich nur mit dem reden. Der ist ein Fan von Mort Saul, wollte nur mit dem quatschen. Ja? Und dann ist er halt auf die Bühne gegangen, reißt komplett ab. Reißt so dermaßen ab, wie ich es noch nie gesehen habe. Ja? Ich habe es auch seitdem nie wieder so gesehen. Nie mehr. Und dann alle so, hey, das war unglaublich. Und er so, ja, it was okay.
Oh Gott, ja, daran merkt man.
Und ich habe dann so, dann das Jahr drauf habe ich ihn wieder getroffen, ja. Und da haben wir dann auch so ein bisschen so gequatscht. Habe ich gesagt, ist dir eigentlich klar, wie krass du abreißt, habe ich ihn so gefragt. Und dann hat er so gesagt, oh, you never feel how good you are. Das habe ich auch damals nicht verstanden. Aber du selber fühlst nicht, wie gut du eigentlich bist. Aber das sind so, also von der Begegnung, da zehre ich immer noch. Also
ich gerade auch.
Unglaublich, wirklich.
Und es heißt ja immer, never meet your hero. Das ist auch immer so eine Frage von mir. Hast du schon mal jemanden getroffen, der dich richtig enttäuscht hat? Und ich freue mich sehr, dass dieser Mann dich und mich nicht enttäuscht hat. Es hätte mich aber auch sehr gewundert, wenn es so wäre.
Ja, das war unglaublich. Aber es gibt tatsächlich einen, den ich nicht treffen möchte, und das ist Harald Schmidt. Harald Schmidt will ich nicht treffen, weil ich habe so ein Bild von ihm. Und ich habe das Gefühl, das wird nicht so. Aber überall, wo ich ihn sehe, denke ich mir schon so, ach, geiler Typ. Aber dann denke ich mir wieder so, nein. Aber ansonsten alle anderen, Mittermeier, Dieter Nuhr, ja, die beiden, die waren es eigentlich schon. Das waren so meine Heroes in Deutschland. Die haben mich beide nicht enttäuscht. Also das sind wirklich so Leute, also Dieter, finde ich, ist inhaltlich sehr streitbar bei manchen Sachen, die er sagt. Da bin ich auch nicht mit ihm d'accord, aber jetzt so rein vom...
Ich verstehe, was du meinst, wenn du sagst, ja, da gibt es ein paar Aussagen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber wer weiß, wie wir in 10 Jahren sein werden. Das ist nämlich das Ding. Ich glaube, wir tun immer so individuell, aber ich merke schon, umso älter man wird, umso größer ist halt die Gefahr, dass man ein paar Sachen nicht mehr ganz so flexibel denkt.
Und mein Weg da ist so offen damit umgehen. Also wirklich sagen so, ich bin jetzt 34, ich zock nicht mehr so wie früher, mir fallen die Haare aus und so. Ne? Also wirklich das einfach dann mit reinnehmen einfach so. Weil dann kannst du immer noch angegriffen werden für die Ignoranz ist immer noch Ignoranz, wenn du manche Sachen einfach nicht checkst, aber zumindest können die Leute sagen, er weiß es auch. Ja. Er weiß es. Irgendwo ist da noch eine Baseline an Menschlichkeit, mit der wir arbeiten können.
Stimmt, ich erlebe es in letzter Zeit relativ oft, dass etwas ältere Herren sagen, ich habe jetzt auch keine Lust mehr, meine Meinung zu ändern. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr, mich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und das finde ich halt so privilegiert und frech in dem Moment.
Ja.
Und andererseits, ich muss sie ja lassen. Was soll ich machen? Ich kann ja... Weißt du?
Ja, ja, klar.
Das ja...
Ja, und du musst ja auch mal so... Ich bin da natürlich auch... ich habe auch einen alten weißen Mann in mir. Mhm. Klar, ich bin ja auch total... als ich angefangen habe und dann beim Casting war und dann sagt die Castingfrau zu mir, Castingfrau, auch ein schöner Begriff, die Casterin sagt dann, die nicht einfach nur eine Casterin war, das war die Chefin des Formats, ja, die halt ganz klar sagt, ja Max, es war okay, aber wir werden jetzt eine Frau nehmen. Natürlich fuckt mich das ab, wo ich mir denke, was sollen die Scheiße? Und wenn du aus der Warte kommst, geht's ganz schnell, dass du sagst so, ja, Entschuldigung, Frauen werden doch überall bevorzugt. Frauen kriegen doch da überall die Position. Frauen werden doch da überall reingesetzt und so. Und diese emotionale Wahrheit, eigene, gefühlte Wahrheit in dem Moment des Übergangswerdens, entweder man sagt dann, oh, ich werde übergangen, oder man sieht, das resultiert aus einem Anspruchsdenken, was man vorher noch nicht so gecheckt hat, so. Ich meine, warum bin ich davon ausgegangen, dass ich fühle mich nur abgefuckt, weil ich wirklich irgendwo geglaubt habe, der steht mir jetzt so oder so zu.
Genau.
Ja?
Und das sind aber so Gedanken, finde ich, wenn man sich dabei erwischt oder die reflektiert, auch da, man stirbt nicht und es ist ein Prozess, der nie aufhört. Also
never ending
Rassismus,
story.
Rassismus, Sexismus sind immer wieder so Momente, wo ich merke, ah ja, jetzt haben wir es. Ich check schon, da ist so ein komisches Gefühl.
Mhm.
Warum fühle ich mich jetzt so? Wieso ist das so? Und es lässt sich, Gott sei Dank, dank vieler toller Bücher und Beiträge sehr schnell beantworten, warum man sich so verhält, wie man sich manchmal verhält oder denkt. Ich habe früher auch gesagt, ich bin nicht für eine Frauenquote. Ich will ja durch Leistung.
Ja.
Aber das habe ich geändert. Diese Meinung habe ich ganz klar geändert, weil ich gemerkt habe, dich lässt halt auch dann niemand nach da.
Ja.
Deswegen musst du halt mit einer scheiß Quote daherkommen. Ist nicht mein Problem, also ist ja nicht von mir das erschaffene Problem, das haben andere Leute erschaffen. So.
Und deswegen glaube ich, jeder gibt irgendwo sein Bestes.
Ja.
Ja? Mit dem umzugehen, was er hat, ja, wie die Welt reagiert. Und deswegen halte ich mich, also ich habe noch nie so ausführlich gesprochen darüber, wie jetzt hier in dem Gespräch hier, weil ich irgendwo auch denke, so, es ist auch nicht wirklich mein Platz.
Mhm.
So.
Aber ich finde es trotzdem sehr schön, wenn ich euch im Podcast zuhöre. Das tut mir sehr gut als Frau, wenn da hin und wieder mal so eine Perspektive kommt. Und weil ich brauche euch. Weißt du, mir glaubt ja keiner.
Ja.
Lass sie reden, weißt du? Deswegen, ich brauche, also das wir brauchen
so,
euch.
Also das ist halt auch so eine Sache, so irgendwo nutze ich natürlich auch aus, dass wir darauf konditioniert sind, dass wir Männern eher glauben als Frauen.
Mhm.
So. Und das spielt mir natürlich in die Karten. Auch bei dem Thema Depression.
Mhm.
Depression ist ein Frauenthema.
Mhm.
Also nicht nur, aber es ist halt auch ein ganz... Frauen leiden unter Depression ganz massiv, auch prozentual mehr als Männer. Jetzt kann man sagen, vielleicht reden Männer nicht so oft drüber. Klar.
Die werden dadurch nicht diagnostiziert.
Genau, das kann auch durchaus sein, aber wenn eine Frau sich über Depressionen äußert, ist das mehr so, ja, ist ja eine Stimmung oder so, ne? Aber wenn Männer sich dann dazu bekennen, ja, dann, hui, da ist ein Risiko eingegangen, oder so, ne? Ja.
Das stimmt. Du, wir haben eigentlich immer den Glückskeks der Woche.
Okay.
Den habe ich vergessen und ironischerweise wäre da ein Zitat von Robin Williams drin gewesen.
Na, willst du ernsthaft?
Ja, und deswegen,
oh,
ich bin
gerade
10.000 Tode gestorben, aber nichtsdestotrotz, wir sind ja gut im Improvisieren.
Ja.
Und ich dachte mir, wir sagen uns einfach gegenseitig ein Zitat oder ein Sprichwort, ein Satz, den wir momentan oder generell sehr schön finden, der uns geholfen hat. Ich muss tatsächlich jetzt gerade noch ein bisschen nachdenken. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Ich habe einen.
Leg los.
Nimm, was du hast und flieg damit. Kermit der Frosch.
Ja. I like it.
Geil, oder?
Ja, passt auch sehr gut zu meiner Stimmung momentan. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Ja. Dann, was nehme ich? Warte. Ich nehme den Spruch. Ich will jetzt die ganze Zeit, glaub nicht alles, was du denkst, sagen. Mhm. Aber dann würde ich ja, das ist ja der Buchtitel von Kurt Krömer.
Aber auch sehr wahr.
Aber es ist auch sehr wahr.
Ja, ich finde, das kann man nehmen. Ja? Ich finde, das kann man nehmen, ja.
Okay, das, aber wir nennen trotzdem jetzt dein Buch, weil ich glaube, wir haben nicht ein einziges Mal den Titel genannt.
Ja, meine Depression ist deine Depression, kommt am 15. November.
Ohne Verschieben.
Ohne Verschieben. Nein, es ist abgegeben, es ist korrigiert, es wird auch gedruckt, nehme ich mal an. Man kann es vorbestellen, es kommt raus.
Und den Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Ganz großes Dankeschön an dich. Es hat mir wirklich sehr Spaß gemacht. Ich habe mich super gefreut, dass du zugesagt hast, wirklich. Und weiterhin viel Erfolg, auch beim Scheitern.
Vielen Dank. Ich gebe mir Mühe beim Scheitern. Und ich habe mich auch total gefreut, dass wir das Gespräch heute haben. Mir hat es ganz großen Spaß gemacht.
Perfekt. Ich habe noch ein Geschenk für dich.
Nein.
Ja.
Was hast du?
Ich weiß nicht, ob es dir gefallen wird. Grazie mille. So. Ich weiß halt nicht, welche Größe du hast.
S.
Das glaube ich dir nicht.
Was haben wir denn da? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ein Sausage? Ja, zwei Sausage?
Das habe ich gemacht. Und das
echt?
Ich, ja.
Nein!
Ich habe die in der Küche von meiner Mama fotografiert, die Würste.
Nein! Echt? Ja. Das ist von dir komplett?
Ja.
Ach, erzähl mir. Ach, wie geil ist das
die
denn?
Frage ist nur, welche Größe du möchtest.
Was ist das denn? Warte.
Das ist eine XXL.
XL reicht.
Ja?
Ja. Ja. Ey, du hast die Würste...
Ja.
Fotografiert?
Ja.
Und dann selber drauf? Ach, wie geil.
Vor allem, das war so 2 Jahre, nachdem ich Lionel Messi fotografiert habe und Ronaldo. Und dann kommt meine Mutter in die Küche nach der Arbeit, sieht mich, wie ich diese Würste fotografiere und sagt, ja, jetzt hast du es geschafft.
Motiv.
So, früher waren es die Fußballer, jetzt...
Ja, aber verstehe ich das richtig? Das gibt es ja nicht so oft, oder? Das ist ja...
Das ist jetzt gar nicht mehr erhältlich.
Nein! Ach, wie geil!
Aber es wird schon noch wieder kommen. Also.
Ja, also ich... Das ist ja mega. Das finde ich ja geil. Das finde ich cool.
Freut mich. Super.
Alter, ich habe was... Das hat jetzt keiner. Das finde ich geil.
Also ein paar Leute haben...
Ja, ja, gut, aber so das sind ja alles coole Leute.
Das sind alles coole. Oder? Ja, warte, cool. Lass mich nachdenken. Die Skandale sind heutzutage sehr unübersichtlich. Ich kann es dir nicht versprechen. Ja. Also Leute, wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann like dieses Video, kommentiert es sehr gerne. Wir müssen irgendeine Frage stellen. Die Leute sind sonst so faul. Was können wir denn stellen? Was sollen die kommentieren?
Mögt ihr Würste?
Weiß nicht, ob ich damit d'accord gehe.
Ja, ja, auch mehr Throwaway-Vorschlag.
Der schlechteste Witz. Die sollen den schlechtesten Witz, den sie je gehört haben.
Nur Videos von mir in den Kommentaren.
Gott sei Dank kann man ja keine Videos posten in den Kommentaren. Perfekt. Genau, liked das Video, kommentiert es, aber am Ende folgt eurem Herzen. Ich weiß nicht, wo ich hingucken soll, aber ich gucke überall hin. Dankeschön. Tschüssi.
Wiedersehen.